Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich begrüße hier mit alle Profihörer und Rinnen rund um die Welt. Also wirklich nett. Vielen, vielen Dank. Wir kriegen ja bei den Anrufen immer mit, wo Sie überall zuhören. Das ist ja nicht nur Berlin und Brandenburg. Also danke dafür. Was machen wir heute? Wir haben natürlich wieder großartige Themen für Sie. Unter anderem werden wir über das Altsein sprechen. Ja, ich werde über das Altsein, über das Älterwerden reden. Da gibt es eine sehr interessante Studie gerade, die mal versucht hat rauszufinden, wie wir denn eigentlich bewerten, wann jemand anders alt ist und ab wann wir uns selber eigentlich alt fühlen. Das am Ende dieser Sendung, das ist sozusagen die Karotte, die ich Ihnen jetzt vors Gesicht halte, damit Sie bei mir bleiben, denn das Wetter lädt ja schon dazu ein, rauszugehen. Sie werden wahrscheinlich unterwegs sein zu den Gartencentern oder in den eigenen Garten oder einen Ausflug machen wollen oder was auch immer. Kann ich auch verstehen, aber nehmen Sie bitte das Radio mit. Denn in einer halben Stunde zum Beispiel, ebenfalls tolles Thema, geht es um die Frage, verarbeiten Menschen eigentlich Kohlenhydrate gleich oder könnte es sein, dass Eulen und Lerchen, also Leute, die entweder gern lange schlafen oder gerne früh aufstehen, dass es da Unterschiede gibt im Metabolismus? In einer halben Stunde gibt es die Antworten. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Jetzt anrufen. Uptown Top Ranking von Althea and Donna aus dem Jahr 1977 bei den Profis auf Radio 1, wo es heute im Scannerspiel wieder ein großartiges Buch zu gewinnen gibt. 352 dicke Seiten bei DTV im Verlag erschienen. Großartige Giganten, den letzten Geheimnissen der Dinosaurier auf der Spur. Armin Schmidt hat's geschrieben und dieses Buch gehört schon fast, würde ich sagen, Isrun. Guten Morgen, Isrun.
Hallöchen.
Hallo, guten Morgen. Seltener Name.
Schön, dass ich mal durchgekommen
bin. Ja, stimmt.
Ja,
ne?
Der ist super selten.
Ne? Ist das Friesisch oder ist das Hebräisch? Ich habe zwei, ich habe gerade mal schnell...
Nee, das ist tatsächlich Isländisch.
Isländisch, ah, guck mal an. Ja, schau an, Isrun. Ja, schön, dass du bei uns bist. Hast du irgendwas mit Wissenschaft zu tun oder bist du einfach neugierig, so wie wir alle?
Ich höre die Sendung gerne, aber habe eigentlich nicht so viel Ahnung.
Oh, na, ist doch gut. Wir können ja für alle anderen nochmal erklären, worum es hier geht. Das Scannerspiel ist ein Spiel, wo wir Meldungen vorlegen aus der Welt der Wissenschaft. Und manche von diesen Meldungen sind unglaublich, aber wahr. Und manche haben wir ein bisschen verfälscht. Und wir wollen euch eigentlich alle reinlegen damit. Und wer dreimal sich nicht reinlegen lässt, sondern weiß, was richtig und was falsch ist, hat dann dieses Buch gewonnen von Armin Schmidt, großartige Giganten. Isrun, Frage Nummer 1 kommt hier.
Quadratisch angeordnete Häuser bieten mehr Schutz bei Überflutungen. Wie sicher Fußgänger bei Überflutungen in Wohngebieten sind, hängt auch von der Höhe und Anordnung der Häuser ab. Das haben Forschende aus China durch Laborversuche und Computersimulationen herausgefunden. Bilden mindestens 4 Häuser ein Quadrat, kann diese enge Bebauung sogenannte sichere Zonen gewährleisten. Unsicherer dagegen ist die Anordnung der Häuser im Schachbrettmuster. Abgerundete Häuserecken und eine maximale Höhe von 13 Geschossen können zusätzlich gefährliche Böen vermindern. Das vor Überschwemmungen sicherste Wohnviertel ist also eines, das aus quadratisch angeordneten mittelhohen Häusern und abgerundeten Ecken besteht.
Mhm. Ja, das ist recht schwierig, aber eigentlich glaube ich, dass sich das Wasser, glaube ich, besser verteilen kann und die abgerundeten Ecken tatsächlich nicht so eine Strudel. Eigentlich weiß ich nicht genau.
man muss raten, ne? Also was hat denn das Bauchgefühl gesagt? Das interessiert mich immer. Ne? So der erste.
Ja, ich würde sagen, das ist, klingt so, als ob es sich nicht ausgedacht wurde. Es klingt logisch irgendwie. Mhm. Also als ob sich auch Menschen damit beschäftigt haben.
Dann bleiben wir beim Ja.
Ja.
Und ja, ist richtig. Ja, und sowas zu wissen, das ist wichtig für die Stadtplaner und Planerinnen, weil es gibt halt wegen der Klimakrise immer häufiger Extremwetter. Und da müssen die schon mal gucken, was können wir tun, um solche Überschwemmungen zum Beispiel möglichst abzumildern. Am sichersten sind tatsächlich die quadratisch angeordneten Häuser. Die haben die meisten sicheren Zonen. Frage Nummer 2 kommt hier.
Menschliche Gedanken fließen in Schleifen statt in eine Richtung. Der Begriff Gedankenschleife wurde nun von Forschenden der Charité Berlin wissenschaftlich belegt. Dafür untersuchten sie Gewebeproben der Großhirnrinde, mit der wir Menschen Handlungen planen. Analysen zeigen, dass die Gedankenströme Schleifen drehen und sich nicht in eine Richtung bewegen. Das lässt sich einfach erklären. Benachbarte Nervenzellen kommunizieren häufig in einem wechselnden Dialog miteinander. Ein Neuron funkt ein anderes an und das sendet ein Signal zurück, wie beim Ping-Pong.
Also ja, das glaube ich sofort.
Ich würde jetzt aber einen 50-50-Joker ziehen, ehrlich gesagt, an deiner Stelle, Isrun.
Nee, ich glaube das sofort, weil ich glaube, das ist so. Mhm. Das ist tatsächlich so, weil ich manchmal auch so vom Hundertsten ins Tausende, also so, nicht so ziel... Also,
wenn die Gedanken so kreisen, ne?
Ja. Genau, und das glaube ich, das ist richtig.
Ja, ist aber in diesem Fall falsch. Ich hätte es genauso beantwortet wie du, Isrun, weil man weiß ja genau, wenn meine Gedanken drehen sich um etwas, meine Gedanken kreisen um etwas. Ne? Aber in der Neurowissenschaft ist es ja so, da gucken die wirklich, geht der Strom der Gedanken von A nach B direkt oder dreht der sich im Kreis? Das heißt, da wird geguckt, was sehe ich denn auf dem Schirm, wenn ich das Gehirn sozusagen scanne. Und da ist es tatsächlich umgekehrt. Bisher hat man angenommen, dass auch menschliche Gedanken sich in Schleifen bewegen. Aber nein, das macht nur ein kleiner Bruchteil. Die Informationen fließen meist in eine Richtung. Das ist effektiver und ressourcenschonender, weil die Nervenzellen so unabhängig voneinander unterschiedliche Informationen verarbeiten können. Ich sage mal, trotzdem schön, dass wir mal das Vergnügen hatten miteinander.
Alles klar, danke schön. Ne?
Schönes Wochenende.
Jo. Ja, ebenso. Tschüss.
Ciao, ciao. So, da haben wir Guido hier. Hallo Guido.
Hallo.
Guido, von wo aus rufst du denn an?
Aus Lübeck.
Aus der Marzipanstadt.
Wo ist das?
Ja, schön. Also du bist auch wahrscheinlich Norddeutscher, oder?
Nö.
Weil du klingst ein bisschen so.
Ich habe mich hier assimiliert.
Assimiliert, das finde ich gut. Wir haben, als ich Kind war, haben wir immer Urlaub gemacht in Kellenhusen. Das ist nicht weit.
Ja, habe ich schon mal gehört.
Mhm. Ich könnte dich jetzt fragen, auf welche Marzipansorte du am meisten stehst in Lübeck, weil es gibt da ja mehr als das eine Weltbekannte, ne? Aber dann würden wir Schleichwerbung machen hier.
Ja, vermutlich. Ich bin natürlich auch gar nicht so ein Marzipan-Fan.
Ach so. Gut, Guido, hier kommt schon die wichtige dritte Frage. Danach gibt's das Buch. Pass auf.
Junge Blaumeisenmännchen gehen öfter fremd als ältere Blaumeisenmännchen. Blaumeisen bilden zwar Brautpaare, nehmen es aber mit der Monogamie nicht so genau. Wie ein Forschungsteam aus Bayern und England beobachtet hat, pflanzen sich junge Blaumeisenmännchen erfolgreicher bei Seitensprüngen fort. Das ergaben DNA-Tests. Warum die Weibchen junge Meisen bevorzugen, könnte am noch ausgeprägten Sexappeal liegen. Oder aber daran, dass junge Männchen mehr Energie ins Fremdgehen investieren. Ältere Blaumeisenmännchen sind ihren jungen Artgenossen deutlich unterlegen und landen trotz mehr Erfahrung seltener bei Weibchen.
Ja, Guido, du siehst mich jetzt gerade hier meinen grauen Bart so ein bisschen massieren.
Ich glaube, meiner ist grauer.
Ja, naja, wir treffen uns mal. Gucken wir mal.
Okay.
Wie von 50 Shades of Grey. Dann gucken wir mal, wer mehr hat.
Ich glaube ja irgendwie an das Gute in der Tierwelt und ich glaube, das ist falsch.
Und da hast du vollkommen recht. Ja, es ist tatsächlich umgekehrt, Guido. Ältere Blaumeisen gehen öfter fremd und schnappen den jungen Meisen die fremdgewilligen Weibchen weg. Das haben die Forscher rausgefunden, nachdem sie ein Jahr lang drauf geguckt haben, haben fast alle älteren Männchen mit einer Population umgesiedelt und dann den Bruterfolg der jungen Meisen mit früheren Jahren verglichen. Und ohne die Konkurrenz durch ältere Blaumeisen haben 33% mindestens einen Nachkommen außerhalb ihrer Partnerschaft gezeugt. Ältere Blaumeisen bilden eine überlegene Konkurrenz gegen die junge Blaumeisen unter Normalbedingungen nicht ankommen. Guido, was sagt das über uns Graubärtige aus? Gar nichts, ne?
Nö, eigentlich nicht.
Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein tolles Buch gewonnen. Großartige Giganten, den letzten Geheimnissen der Dinosaurier auf der Spur. Ich sage ganz ausdrücklich, das ist kein Kinderbuch, obwohl natürlich Kinder das auch spannend finden. Aber es ist von Armin Schmidt im DTV-Verlag erschienen. Da berichtet er von populären Dinosauriern, aber auch weniger bekannten, wie zum Beispiel dem Keulenschwanzsaurier Borea lopelta, der den Spitznamen Dornröschen trägt, weil das Fossil so gut erhalten ist, dass es aussieht, als würde das Tier nur schlafen. Guido, das kannst du jetzt behalten oder aufs Spiel setzen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Na, du sagst, das Spiel vorbei, dann war's das. Oder ich stell dir noch eine Frage, dann hast du am Ende Abo und Buch oder beides verloren?
Also mein Sohn sagt, ich soll das Buch nehmen, obwohl es kein Kinderbuch ist. Er kennt diesen Dinosaurier, ich kenne ihn nicht.
Ach, sehr gut. Also?
Ich nehme das Buch.
Alles klar, finde ich auch in Ordnung. Danke fürs Mitspielen. Grüße an den Sohn. Schöne Grüße nach Lübeck. Du kannst ja wahrscheinlich heute noch Stand-up-Paddeln machen in der Lübecker Bucht, ne?
Ja, nee, eher auf der Wagenitz hier. Aber.
Ach so, okay, ist auch nicht weit. Guido, und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Jo, danke.
Schönes Wochenende. Ciao, ciao. So, vergessen Sie jetzt alles, was Sie jemals gehört haben über gesundes Essverhalten. So Regeln wie vorm Schlafen möglichst keine Kohlenhydrate mehr essen. Also Süßes, Pasta, Bier, Kartoffeln, weil sonst der Blutzuckerspiegel stark ansteigt. Das tut er tatsächlich, aber nicht bei allen Menschen. Eine neue Studie zeigt, das hängt nämlich von Ihrem individuellen zirkadianen Biorhythmus ab. Wir klären gleich, was das ist, was das genau bedeutet. Das soll mir nämlich die Autorin der Studie verraten, die Ernährungswissenschaftlerin und Professorin für Public Health Nutrition an der Uni Paderborn, Dr. Annette Büken. Frau Büken, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, was das ist, der Blutzuckerspiegel. Was spiegelt der denn genau?
Ja, der ist tatsächlich sozusagen, wir sprechen von der Antwort darauf, wenn wir Kohlenhydrate essen. Wir essen Kohlenhydrate, dann zerlegen unsere Enzyme ihre Bestandteile. Und das ist eben zum großen Teil Glucose. Die wird resorbiert, also aufgenommen über den Darm, rein in den Blutzuckerspiegel, sozusagen rein in den Blutkreislauf. Und das, was dann da in der Höhe da ist, das ist der Blutzuckerspiegel. Und von dort wird es über den Blutkreislauf dann an die Zellen weiterverteilt. Und die Zellen brauchen Zucker.
Ja. Gibt es denn da irgendwie so ein Normlevel für alle Menschen gleich, innerhalb dessen sich dieser Parameter Blutzuckerspiegel bewegen darf, bevor man sagt, hier ist die Gesundheit gefährdet?
Ja, also vor allem, wenn er immer hoch ist, also auch schon bei geringen Mengen, dann spricht man ja vom Diabetes, auch schon nüchtern. Aber wenn man tatsächlich auch eine sehr hohe Antwort hat, also wenn er dann über 190, 200 geht, dann muss man sich schon Sorgen machen, ja. Mhm. Und das gilt also für alle Menschen.
Man weiß, wenn ich Kohlenhydrate vorm Schlafen esse, dann steigt der Blutzuckerspiegel bei manchen Menschen stark an. Ist das grundsätzlich was Schlechtes?
Ja, also tatsächlich ist es eben nicht so gut, wenn der Stoffwechsel, bevor wir schlafen gehen wollen, sozusagen da noch lange damit beschäftigt ist, das, was wir gerade verzehrt haben, in die Zellen zu bringen. Und gerade wenn der Blutzuckerspiegel sehr hoch ist vor dem Schlafengehen, das haben wir jetzt auch zeigen können, dann dauert das bis zu 5 Stunden, bis er dann wieder auf normalem Level runter ist. Also eigentlich ist man dann im Schlaf die ganze Zeit damit beschäftigt, die Glucose zu verarbeiten. Mhm. Das ist nicht so sinnvoll.
Sie haben nun in Ihrer neuen Studie rausgefunden, dass Eulen, also Langschläfer, und Lerchen, das sind so Leute wie ich, die Frühaufsteher, dass die Kohlenhydrate unterschiedlich verarbeiten. Wie genau haben Sie das untersucht?
Ja, wir mussten tatsächlich erstmal Eulen und Lerchen überhaupt finden. Um das machen zu können, haben wir in einer großen Studie mit Studierenden, wo es eben relativ viele Eulen gibt, das kann man auch gar nicht ändern, haben wir über 300 Studierende gebeten, an der Studie teilzunehmen und haben die alles Mögliche befragt und unter anderem halt auch ihren zirkadianen Rhythmus mittels eines Fragebogens ermittelt. Und dann im Anschluss haben wir die mit dem ganz frühen Chronotyp, also die Lerchen, und die mit dem ganz späten Chronotyp, also die Eulen, gebeten, an einer Interventionsstudie teilzunehmen.
Und wie ist die abgelaufen?
Ja, da war ja die Hypothese eben, wie Sie gerade gesagt haben, abends ist es immer schlechter als morgen. Das heißt, wir haben dann sowohl den Eulen als auch den Lerchen einmal, und das zufällig in der Reihenfolge, einmal sehr früh eine ungünstige Mahlzeit gegeben, also morgens um 7, und einmal sehr spät, also abends um 8, eine ungünstige Mahlzeit, von der wir wussten, dass sie jeweils zu einem starken Blutzuckeranstieg führen würde. Mhm. Und dazwischen haben die normal gegessen, und dazwischen gab es auch einen sogenannten Washout-Tag, damit das irgendwie nicht irgendwie zu solchen Effekten kommt, die damit zu tun haben, dass man abends was Besonderes gegessen hat.
Also ja. sehr gut kontrollierte Studie. Was genau haben Sie rausgefunden?
Ja, wir hatten ja gedacht, dass eben tatsächlich man morgens anders antwortet als abends auf den Blutzucker, weil man das eben aus der Literatur auch weiß, abends eben sehr viel ungünstiger, und das auch unabhängig vom Chronotyp, dachten wir, dass die Lerchen dann abends vielleicht noch besonders viele Schwierigkeiten damit haben würden. Und was wir nicht erwartet haben, ist, dass tatsächlich die Eulen morgens auch nicht klarkommen. Also morgens haben die um 7 Uhr auf dieses Frühstück dieselbe Antwort gegeben wie abends.
Das heißt, wenn Langschläfer früher geweckt werden und denen setzt man dann Frühstück vor, dann hat der Körper der Langschläfer enorme Arbeit, das zu verarbeiten.
Genau, das ist im Grunde genommen die Quintessenz. Und ganz viele von den Langschläfern müssen ja früh aufstehen gegen ihren Biorhythmus, weil sie zur Uni müssen, zur Arbeit müssen, zur Ausbildung müssen. Wenn sie dann direkt auch noch ein ungünstiges Frühstück zu sich nehmen, dann haben sie direkt so einen starken Anstieg im Blutzuckerspiegel. Und wenn man das immer wieder macht, dann ist das natürlich langfristig ungünstig und begünstigt dann vielleicht auch irgendwann das Auftreten von Diabetes.
Also gerade Menschen, die von sich selber das Gefühl haben, ich würde eigentlich gern länger schlafen, denen man ja bisher immer gesagt hat, aber wenn du aufstehen musst, dann ernähr dich gesund, iss meinetwegen ein Müsli oder trink einen Smoothie mit vielen Früchten drin und so. Würden Sie denen jetzt raten, lieber morgens gar nicht zu frühstücken?
Nein, das würden wir nicht raten, aber die Frage ist ja immer, wie definieren wir Frühstück? Ne? Also diese Leute würden ja, so wie ich eigentlich bin, auch eine Eule am Wochenende, hat länger schlafen und dann später aufstehen. Und dann zu der Uhrzeit frühstücken, zu der es ihnen dann auch recht wäre. Ne? Das ist wahrscheinlich die Uhrzeit, die biologisch am sinnvollsten ist. Das heißt, packen Sie Ihr Frühstück ein, nehmen Sie es mit, gucken Sie, dass Sie es unterwegs essen, wenn es irgend möglich ist. Es wegzulassen auf Dauer ist auch nicht so eine gute Idee. Das wissen wir leider auch aus Studien.
Unsere innere Uhr geht nicht bei allen gleich. Danke an die Ernährungswissenschaftlerin und Professorin für Public Health Nutrition an der Uni Paderborn, Dr. Annette Büken. Frau Büken, hat mir Spaß gemacht. Danke, dass Sie bei den Profis waren auf Radio 1.
Ja. Dankeschön.
Ne, von Lerche zu Eule, schönes Wochenende. Sie hören die Profis auf Radio 1 und da gehört zu den spannendsten Fragen für Hirnforscher das Verständnis davon, wie unser Gehirn bestimmte Dinge abspeichert. Eine neue Studie fügt dem jetzt ein weiteres Puzzleteil hinzu. Der Neurowissenschaftler Dr. Oliver Barnstedt von der Uni Magdeburg weist darin nach, wie sich ein Hirn Orte der Belohnung merkt. Herr Barnstedt, guten Morgen.
Guten Morgen.
Oder sollte ich besser sagen, wo es sich das merkt, weil das Wie weiterhin noch nicht so ganz genau verstanden wird.
Genau, also die konkreten Mechanismen, das ist noch eine weitere Forschungsfrage. Da kommen wir dann hoffentlich die nächsten Jahre noch weiter mit voran. Aber wir wollten jetzt im Prinzip erstmal wissen, ja, wie kann unser Gehirn im Prinzip uns an bestimmte belohnte Orte leiten, an denen wir eben davor bereits eine Belohnung erfahren haben.
Und Belohnung, das deutet es schon an, Sie haben da nicht mit Menschen gearbeitet, denen Sie gesagt haben, da hinten liegt ein Stück Schokolade, sondern mit Mäusen. Was mussten die tun und was haben Sie im Labor dabei gemessen?
Genau, also wir haben uns Mäuse angeschaut, weil wir da eben sehr detailliert im Prinzip Fragen über das Gehirn stellen können und sehr gute, hochauflösende Methodik eben einsetzen können, und diese Nervenzellen anzuschauen. Und wir haben den Tieren die Aufgabe gegeben, also die durften auf einem Laufband laufen, also quasi wie so eine virtuelle Umgebung. Und auf diesem Laufband gab es an einem bestimmten Ort, konnten sie sich eine Belohnung abholen. Ja, also in dem Fall eben nicht Schokolade, sondern die haben Kondensmilch bekommen. Und das mochten die auch sehr gerne. Und nachdem diese Tiere immer an einem bestimmten Ort auf dem Laufband diese Belohnung dann bekommen haben, haben die dann auch wirklich angefangen, immer dort an dieser einen Stelle dann auch zu lecken, weil die da eben diese Belohnung erwartet haben. Also die haben sich das gemerkt, wo es diese Belohnung gibt. Und dann konnten wir das eben sehen, dass die wirklich immer dort an dieser einen Stelle dann lecken und dann ihre Belohnung zu bekommen.
Und dabei haben Sie bestimmte Parameter im Hirn der Mäuse gemessen?
Genau, also wir haben im Prinzip hauptsächlich zwei verschiedene Methoden eingesetzt. Auf der einen Seite haben wir optogenetische Verfahren benutzt.
Was ist das?
Damit konnten, das ist relativ neue Technik, bei der man kurzfristig bestimmte Nervenzellen abschalten kann. So. Mhm. Und wir haben im Prinzip die Hypothese gehabt, dass dieses Verhalten, also wie wir aufgrund unserer Erinnerungen an bestimmte belohnte Orte kommen, dass das basierend ist auf zwei Hirnregionen. Der eine ist der Hippocampus. Da wissen wir schon seit den 50ern und 70ern, dass das eine ganz entscheidende Region ist für unsere Gedächtnisbildung und auch unsere räumliche Orientierung. Und das Interessante war nun, dass wir vor kurzer Zeit haben Kollegen aus Oxford gezeigt, dass es da eine direkte Verbindung gibt zum sogenannten Nucleus Accumbens.
Ah ja.
Das ist eine Hirnregion, genau, der Nucleus Accumbens, kennt man so, ne?
Mhm.
Und das ist eben eine sehr wichtige Region fürs Belohnungslernen. Und unsere Hypothese war jetzt, dass diese Kommunikation zwischen dem Hippocampus und dem Nucleus Accumbens wichtig ist, damit die Tiere wissen und auch wir wahrscheinlich, wie man eben zu Orten der Belohnung kommt. Und wenn wir jetzt eben diese Verbindung über so eine Optogenetik kurzfristig blockieren, dann sehen wir eben, dass die Tiere nicht mehr an diesem einen bekannten Ort lecken, sondern die fangen dann wirklich an, ja, überall an allen möglichen Orten zu lecken, was uns eben sagt, dass die nicht mehr genau wissen, wo jetzt eigentlich hier dieser belohnte Ort war.
Mhm.
Das ist die eine Technik. Da wussten wir jetzt, okay, diese Hirnverbindung ist wirklich wichtig dafür. Aber die viel spannendere Frage für uns war dann, ja, was für Informationen übermittelt denn eigentlich der Hippocampus dem Nucleus Accumbens? Also was sagt er dem? Was teilt er dem mit? Was erzählt der Hippocampus im Prinzip dem Nucleus Accumbens? Und dafür konnten wir dann eine andere Technik einsetzen. Die haben wir auch ein bisschen selber weiterentwickelt. Das ist die Zwei-Photonen-Kalzium-Mikroskopie.
Auch klar, Zwei-Photonen-Kalzium-Mikroskopie. Ja, mache ich genau, zu Hause immer.
Im Prinzip ist das ein sehr großes Mikroskop, mit dem man sehr kleine Nervenzellen mit sehr hoher Auflösung und bis zu 1000 Nervenzellen gleichzeitig aufnehmen kann, während das Tier im Prinzip diese Aufgabe ausführt. Und das konnten wir eben einsetzen und wir haben das so modifiziert, dass wir im einen Kanal, wir haben mit zwei Kanälen gearbeitet, die wir gleichzeitig aufgenommen haben, und im einen Kanal konnten wir uns die Nervenzellaktivität anschauen und im zweiten Kanal, und das ist nun wirklich neu gewesen, konnten wir uns gleichzeitig anschauen, wohin diese Nervenzellen dann eigentlich gehen. Ja, weil uns hat ja im Prinzip genau diese Leitung von dem Hippocampus in den Nucleus Accumbens interessiert. Und mit dieser Methode konnten wir eben zum einen sehen, wie sind die Zellen aktiv und wohin gehen die eigentlich? Ja? Also welchen bestimmten Schaltkreis schauen wir uns da an? Und das Erste, was wir da gefunden haben, sind sogenannte Ortszellen. Also Zellen, die immer an bestimmten Orten, in diesem Fall auf dem Laufband, aber die wurden auch schon beim Menschen gemessen, immer an bestimmten Orten aktiv sind. Ja? Also da gibt es im Prinzip eine räumliche Information, die übermittelt wird.
Mhm.
Aber das wirklich Spannende war, dass wir auch noch eben Geschwindigkeitszellen feststellen konnten und Leckzellen. Also das sind Zellen, die eben entweder mit bestimmter Geschwindigkeit aktiv werden oder eben auch, wenn das Tier jetzt eben Leckverhalten zeigt. Und das war wirklich neu. Aber was uns dann wirklich überrascht hat, war, dass wir viele Mischzellen gefunden haben. Also das sind dann Zellen, die eben nicht nur für einen bestimmten Ort, zu einem bestimmten Ort aktiv sind oder zu einer Geschwindigkeit, sondern die eben diese Information so zusammenmischen. Und das war wirklich neu. Und wir finden halt, dass die Zellen, die in den Nucleus Accumbens reingehen, dass wir da etwa die Hälfte davon sind sogenannte Mischzellen.
Ja.
Und sonst generell im Hippocampus haben wir nur etwa so ein Fünftel oder so der Zellen.
Sie merken, ich höre fasziniert zu. Sie sind natürlich nicht wirklich an Mäusehirnen interessiert, sondern am Ende geht es ja immer auch darum, wie kann man diese Erkenntnis nutzen, um zum Beispiel Demenzkrankheiten auf die Schliche zu kommen, oder?
Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor generell. Also man muss auf jeden Fall betonen, dass das unsere Forschung erstmal Grundlagenforschung ist. Das heißt, unser Primärziel ist wirklich erstmal zu verstehen, wie funktioniert eigentlich das Gehirn in den grundlegenden Prinzipien. Und auf diesem Wissen basierend kann dann eben translationale Forschung auch wirklich Therapieverfahren etc. entwickeln.
Translational, das war nochmal...
Das war im Prinzip die Übersetzung von grundlegenden Forschungserkenntnissen.
Ah, ja.
Wie funktioniert das Gehirn grundsätzlich zu konkreten Therapiemaßnahmen?
Ich habe viel gelernt. Schöne Grüße an den Nucleus Accumbens. Ne, werden sehr wahrscheinlich geil. Einige Eltern, einige Profihörer und Stammhörerinnen jetzt ihre Kinder danach benennen. Danke an den Neurowissenschaftler Dr. Oliver Barnstedt von der Uni Magdeburg. Schön, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Schönes Wochenende. Die Klimakrise. Gemeint ist damit die globale Erderwärmung, also der Anstieg der Durchschnittstemperaturen wegen der vom Menschen verursachten Treibhausgase in der Atmosphäre. Eigentlich, Sie wissen das auch, müssten wir alle jetzt und sofort aufhören, fossile Brennstoffe zu benutzen, Öl und Benzin und Kohle und Gas. Macht aber kaum einer freiwillig. Ich fahre auch mit dem Diesel zur Arbeit, weil wir uns alle einreden, das liege ja noch in ferner Zukunft. Die Klimaforscher dagegen, die versuchen uns mit immer neuen Prognosen aufzuwecken. Über steigende Meeresspiegel, eine Zunahme von Waldbränden, steigende Preise, auch das Folge des Klimawandels. Und Todesfälle am Arbeitsplatz, die zunehmen. Das ist ein Zusammenhang, auf den auch die Gesundheitswissenschaftlerin Dr. Stefanie Bühn hinweist. Bei einer NGO namens Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG. Frau Bühn, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben gerade den neuen Bericht vorliegen von der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, der UN. Die warnen heute schon vor Arbeit unter freiem Himmel. Warum genau?
Also Menschen, die unter freiem Himmel arbeiten, wie zum Beispiel Menschen in der Landwirtschaft oder auch in der Baubranche, sind besonders gefährdet, weil sie natürlich unmittelbar Hitze und Temperaturen ausgesetzt sind. Und wir werden in Zukunft vermehrt Hitzewellen und Hitze-Extremtemperaturen erleben, auch in Deutschland. Und der Bericht sagt auch, dass mittlerweile ungefähr rund 19.000 Todesfälle auf Hitze zurückzuführen sind. Also von daher sind die besonders exponiert, was Hitze angeht, aber auch was UV-Strahlung angeht.
Vermutlich gab es immer schon Todesfälle durch Hitze auf der Welt, auch vor der Klimakrise. Aber kann denn dieser Bericht auch beweisen, dass die Zahl der Todesopfer am Arbeitsplatz durch Hitze zunimmt?
Ja, also das kann man ganz deutlich sehen, dass die Zahl der Todesopfer durch Hitze zunimmt. Das ist ja ein weltweiter Report und gerade im globalen Süden ist es tatsächlich auch messbar.
Wir hatten das ja schon in der Corona-Zeit, die große Frage, sterbe ich an oder mit Corona? Also wie genau wird denn da gezählt? Was genau kann mir Tödliches passieren, wenn ich Bauarbeiter bin, Gärtner, Förster oder Surflehrer wegen der Klimakrise?
Ja, letztendlich ist es so, wenn ich der Hitze ausgesetzt bin am Arbeitsplatz, ich vielleicht auch noch körperlich schwere Arbeit verrichte, wie im Baubereich oder in der Landwirtschaft, dann führt das dazu, dass mein Körper überhitzt, dass ich dehydriere und dass ich letztendlich irgendwann der Körper nicht mehr funktioniert und man einen tödlichen Hitzschlag erleiden kann.
Und Gegenmaßnahmen, das einfachste, viel trinken, das hilft dann nicht mehr?
Viel trinken hilft nicht allein, sondern es geht auch darum, dass man zum Beispiel Pausen, regelmäßig Pausen macht und den Körper nochmal runterkühlt. Also das ist zum Beispiel eine Sache. Oder dass man auch nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und dann Verschattung nutzt im Baubereich oder in der Landwirtschaft. Also das sind auch noch wichtige Faktoren. Also trinken alleine hilft da nicht.
Nun sind wir hier in Deutschland ja nicht in den Tropen und außerdem weit weg vom Ozonloch. Was sind denn bei uns die größten klimakrisenbedingten Gesundheitsrisiken?
Also bei uns ist definitiv auch Hitze ein großes Thema. Auch bei uns in Deutschland wird es heißer. Und wie gesagt, Hitzewellen, Hitzeextreme nehmen zu. Wir haben 7 Millionen Menschen, die bei uns im Freien arbeiten. Das heißt, es sind eine ganze Menge Menschen betroffen. Und Menschen, die im Freien arbeiten, haben eine 2- bis 3-mal höhere UV-Exposition. Das heißt, verglichen mit Menschen im Innenraum haben sie ein erhöhtes Risiko für Hautkrebserkrankungen. Und das betrifft uns natürlich auch hier in Deutschland, weil wir sind ja genauso auf der Welt und durch die Veränderungen betroffen. Natürlich betrifft es den globalen Süden etwas stärker, aber bei uns ist genauso die Gefahr gegeben.
Wird denn darauf reagiert mit Arbeitsschutzmaßnahmen, die die Arbeitskräfte vor den Folgen der Klimakrise schützen?
Ja, also viele Organisationen, viele zum Beispiel die Unfallversicherung oder auch die Krankenversicherung, aber auch die weitere Arbeitsschutzakteure, denen ist dieses Problem bewusst und die machen sich auf den Weg, da einmal die Herausforderungen zu identifizieren und auch Lösungen zu benennen und auch zu schauen, die Arbeitsschutzmaßnahmen oder Instrumente, die wir haben, wie zum Beispiel die Gefährdungsbeurteilung oder Arbeitsstättenregelungen, reichen die aus für das, was uns erwartet oder müssen wir da Anpassungen vornehmen? Und da gibt es auch gerade ein Projekt mit dem Arbeitsministerium, wo wir uns eben genau diesem Themenbereich annähern und mit Expertinnen und Experten da auch schauen, wo müssen wir nachbessern, wo müssen wir uns besser aufstellen.
Der neue Bericht der UN-Arbeitsorganisation ist da und warnt vor mehr Todesfällen durch Hitze, auch in Deutschland. Dazu die Gesundheitswissenschaftlerin Dr. Stefanie Bühn von der NGO Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG. Frau Bühn, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ganz herzlichen Dank.
Es gibt ja so ein paar Triggerpunkte, wie der Soziologe Steffen Mau das nennt. Triggerpunkte, die uns sofort explodieren lassen in Diskussionen, auch wenn wir mit Menschen sprechen, die vielleicht sogar in den allermeisten Punkten unserer Meinung sind. Zu diesen Triggerpunkten zählt natürlich das Gendern. Jetzt merke ich schon, wie bei einigen von Ihnen der Blutdruck steigt. Oder auch Wokeness und überhaupt wokes Denken und wokes Sprechen, wobei viele wahrscheinlich gar nicht so genau wissen, was ist damit eigentlich gemeint, mit diesem woken Denken. Aber jetzt gibt's eine Studie, die einfach mal untersucht hat, wie ist denn das mit Menschen, die woke denken, wie geht's denen denn so? Und da haben sie festgestellt, dass Menschen, die woke denken, dass die öfter Depressionen haben. Und da interessiert mich natürlich eigentlich alles an dieser Studie. Und deswegen habe ich die Studie mal an einen Forscher geschickt, der sich auch in dieser Szene, glaube ich, ein bisschen auskennt.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, einen hellwachen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
Einen total entspannten guten Morgen, lieber Marc. Wir regen uns nicht auf, wir explodieren nicht. Wir
so sieht's aus. Ja, aber ich denke mal, es gibt andere Probleme in der Welt als das. Aber egal, es ist eine Universität aus, oder zwei sogar, zwei finnische Studien der University of Turku, erschienen im Scandinavian Journal of Psychology. Erstmal die Frage, wie definieren die denn selber wokes Denken und wie finden die raus, ob ihre Probanden woke denken oder nicht?
Genau, also das ist genau die richtige Frage, denn das haben sie erstmal selber geprüft. Also sie haben ihre eigene Studie dahin geprüft, ob sie überhaupt das misst, was sie messen soll, und haben dazu einen Bogen entwickelt, auf dem alle möglichen Fragen drauf waren, und haben dann geguckt, ob die wirklich mit der selbst erklärten Wokeness, also der Einstellung, dass zum Beispiel Menschen unterdrückt werden in Gruppen und dass man das einfach mal aufbrechen sollte, ob das wirklich zusammenhängt. Und dazu haben sie zum Beispiel Fragen gefragt, wie: Es ist generell sinnvoll, wenn man etwas sagt, eine Warnung davor zu stellen, dass man sich aufregen könnte. Oder: Alle Männer und alle Frauen sind biologisch gleich oder sie sind nicht gleich. Oder: Heterosexuelle Personen, sogenannte Cisgender, die nicht trans sind, sollten trotzdem immer in sozialen Medien ihr Pronomen angeben. Also die sollten.
Also jetzt hast du mich schon verloren. Das wird mir schon so kompliziert hier mal.
Na gut, dann machen wir was anderes. Es ist völlig unnötig, über die Hautfarbe eines Menschen zu sprechen. Oder: An Universitäten sollten generell weniger Texte von weißen Europäerinnen gelesen werden, die geschrieben haben, sondern auch von allen möglichen anderen Menschen. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, da gibt's natürlich dann Aufregung und Meinungen dazu. Und dann haben sie noch zusätzlich so kleine Prüffragen reingebaut, wie zum Beispiel: Wie sehr mögen Sie die folgenden drei Personen? A. Barack Obama, B. Greta Thunberg und C. Rowling, die Autorin von Harry Potter. Dazu für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen: Frau Rowling hat sich, glauben viele Menschen oder so empfinden es viele Menschen, die trans sind, hat sich nicht auf die Seite der Transmenschen gestellt, sondern gesagt, diese biologischen Unterschiede lassen sich nicht durch Genderunterschiede irgendwie ausgleichen. Barack Obama galt als sehr liberaler Präsident in einer Zeit, in der aber eine Wirtschaftskrise in den USA war. Und Greta Thunberg ist halt für viele ein Reizelement, weil sie sich sehr, sehr stark und sehr sachlich für so Klimasachen einsetzt.
Okay, das verstehe ich alles, ne? Aber wie kommt man auf die Idee, dass Menschen, die einem solchen Denken anhängen, eine bestimmte, ich nenne das mal jetzt, mentale Disposition haben, also genau, häufiger depressiv sein könnten.
Oder überhaupt irgendwie anders sein könnten als die anderen. Ja. Ja, das ist ja eine gute Frage. Das hängt damit zusammen, dass in den USA natürlich alle Angst haben, dass eines Tages die ganzen Bevölkerungsteile, die massiv unterdrückt wurden, also das, was Kinder so Indianer nennen, also Menschen, die dort ursprünglich gewohnt haben, oder eben die ganze dunkelhäutige Bevölkerung, die früher häufig natürlich versklavt war, dass die irgendwann zurückschlagen sozusagen. Das ist so ein irres Trauma in den USA, weswegen die Leute sich auch alle bewaffnen und immer Angst haben und so. Und im Zusammenhang damit kann man jetzt natürlich als die Menschen Menschen dann gesagt haben, na ja, man sollte aber allen Bevölkerungsgruppen die gleichen Rechte geben, es sollte keine Unterschiede und so weiter geben, kam jetzt natürlich die Frage, wieso fordern die Leute das? Warum können wir nicht weiter einfach die unterdrücken, die wir schon immer unterdrückt haben? Das wäre doch alles viel einfacher, würde alles so bleiben, wie es ist. Vielleicht sind die komisch. Und in dem Zuge stellte sich raus, in den USA ursprünglich, dass eben die politisch Liberalen und Linken einerseits und andererseits die Woken, was eine andere Gruppe ist, liberale Linke sagen, der einzelne Mensch soll Rechte haben und die Woken sagen, ganze Bevölkerungsgruppen sollen jetzt dieselben Rechte haben, dass diese Menschen tatsächlich häufiger angegeben haben, dass sie so Gedankendrehen zum Beispiel haben. Und das tritt zum Beispiel bei Depressionen auf oder bei Angststörungen und so weiter. Und jetzt haben die Finnen gesagt und Finninnen, das gucken wir uns jetzt auch mal bei uns an und fragen einfach mal zum Beispiel, wenn, also alle Menschen, die hier befragt wurden, das waren übrigens nicht nur Psychologiestudierende, sondern wirklich ein riesiger Querschnitt durch die Bevölkerung mit Tausenden von Befragten, 6000 Leute, haben sie dann zum Beispiel gefragt, haben sie auch so Gedankendreher, können sie nicht aufhören, sich Sorgen zu machen, wie denken sie über die Zukunft oder ich habe genug Geld, ich habe nicht genug Geld und solche Dinge. Und dann stellte sich heraus, tatsächlich ist es so, es gibt zwei ganz auffällige Tendenzen. Das eine ist, wenn du politisch links bist oder woke, das macht keinen Unterschied, obwohl das eigentlich inhaltlichen Unterschied ist, dann machst du dir mehr Gedanken. Und wer sich mehr Gedanken macht, ist häufiger eben auch depressiv oder ängstlich. Und leider haben diese Menschen, empfinden sie ein bisschen weniger Freude. Also das ist schon mal blöd. Und das Zweite, was nebenbei jetzt rauskam, verrückterweise, war, dass die meisten finnischen Männer alles, was wir gerade aufgelistet haben, was Wokeness angeht, eigentlich ablehnen. Das Einzige, was Männer nicht ablehnen, ist, dass man bei einem Volksaufstand, da sollte man nicht plündern. Das konnten sogar die Männer einsehen. Aber alles andere, worüber wir gerade geredet haben, sagen die Männer, ist mir alles egal, verstehe ich nicht, sollen sich die anderen drum kümmern. Nämlich wer? Und jetzt wird's verrückt, jetzt schließt sich der ganze Kreis, nämlich diese ganze Woke-Bewegung, zumindest in Finnland, die wird hauptsächlich von Frauen unterstützt. Und damit sind wir wieder bei der Frage, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Und jetzt hat sich die Katze in den Schwanz gebissen.
Mensch, Marc, vielen, vielen Dank. Darf ich am Ende noch verraten, bist du heute noch öffentlich zu sehen in Berlin oder ist das eine private Geschichte?
Jawohl, vor dem Roten Rathaus ab 13 Uhr können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Marc zum Thema Tierschutz in Berlin sprechen hören bei einer großen Demo.
Da gehen wir hin. Marc, vielen Dank.
Ja, sehr gut.
Mach's
sehr
gut.
Sehr vernünftig.
Jo, ciao, ciao.
Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1. Die Profis.
In diesem Jahr 2024 werden mehr Menschen in Deutschland 60 Jahre alt als jemals zuvor und wahrscheinlich auch als jemals danach, wenn das so weitergeht, mit dem geringen Bevölkerungswachstum. Denn der Jahrgang 1964 war der stärkste in Deutschland. Ich habe Ihnen schon den 60. voraus, das hatte ich letztes Jahr. So richtig glauben kann ich das immer nur, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Ja, meine Mutter wird dieses Jahr 94, die geht noch jeden Morgen schwimmen und die Redakteurin der Profis, die sind Mitte 20 und ich habe keine Ahnung, ob die in mir einen Greis sehen oder nicht. Ab wann empfinden wir Menschen als alt? Das hat die Psychologin und Gerontologin Professor Dr. Susanne Wurm von der Uni Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern untersucht und sie nicht alleine. Frau Wurm, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie macht man sowas? Wie geht man an so eine Aufgabe ran? Wie lässt sich das wissenschaftlich rausfinden, ob und ab wann wir uns und andere als alt empfinden?
Genau, Sie haben es schon richtig gesagt, ich war nicht dabei alleine. Vor allem hatten wir eine Grundlage, eine ganz wichtige, nämlich den Deutschen Alterssurvey. Und mit den Daten des Deutschen Alterssurveys, die sozusagen als Datenerhebung bereits 1996 begonnen haben, haben wir Auswertungen gemacht. Das heißt also, das ist wirklich ein bevölkerungsrepräsentativer Survey, mit dem man genau anschauen kann, über die lange Strecke hier jetzt von über 25 Jahren, ab wann wird
jetzt, ja, wir haben gerade ein bisschen Probleme hier mit der Verbindung. Ich würde sagen, wir bauen die Leitung nochmal auf, weil das Thema ist zu wichtig, um es einfach in einer schlechten Telefonleitung zu opfern. Ich lege jetzt mal auf und wir rufen Sie sofort nochmal an. Okay. Okay, zweiter Versuch. Die Fans von Emiliana Torini werden sich gedulden müssen. Die kommt dann gleich nochmal. Susanne Wurm ist bei mir. Frau Wurm, Sie haben gerade gesagt, Sie haben als Datengrundlage den Alterssurvey genommen, der ja mittlerweile über 25 Jahre, glaube ich, was genau erhoben hat?
Wir haben die Personen befragt danach, ab wann würden Sie jemanden als alt bezeichnen? Mhm. Und auf dieser Grundlage haben wir dann unsere Analysen gerechnet und eben festgestellt, dass Menschen immer versuchen, Menschen erst als alt bezeichnen, die älter sind als sie selbst. Also immer schauen, dass man selber nicht zur Gruppe der alten Menschen zählt. Ganz egal, in welchem Alter ich bin.
Das ist ja erstmal klingt normal, aber Sie haben dann auch herausgefunden, dass sich die gefühlte Wahrnehmung von Alter nach hinten verschiebt, ne, über die Jahre. Früher hat man jüngere Menschen älter eingeschätzt als heute, richtig?
Genau, genau. Das war für uns selber auch spannend und überraschend. Und ich will Ihnen das vielleicht nochmal konkret an ein paar Daten illustrieren. Wir können feststellen, dass Personen zum Beispiel, die im Jahr 1911 geboren wurden, die haben den Beginn des Altseins noch bei einem Alter von ungefähr 71 Jahren angesetzt, als sie selber im Alter von 65 waren. Und dann, wenn wir, das sind ja Personen noch vor den beiden Weltkriegen geboren, wenn wir das vergleichen mit Menschen, die nach den Weltkriegen geboren wurden, Jahrgang 1956 jetzt hier mal als Beispiel, damit 45 Jahre später geboren, die setzen den Beginn des Altseins bei rund 75 Jahren, also nicht 71, sondern 75 Jahre und damit vier Jahre später an. Mhm. Das ist eine interessante Feststellung.
Spielt es eine Rolle, wie alt ich selber bin, wenn ich gefragt werde, ab wann ich glaube, dass man wirklich alt ist?
Ja, unbedingt. Wir sehen das, wir haben eine andere Studie gemacht mit jungen Erwachsenen. Da beginnt das Alter bereits schon ab 60 Jahren im Durchschnitt. Das heißt, es klettert immer weiter nach oben. Je älter ich selber bin, umso mehr beginnt für mich das Alter zum späteren Zeitpunkt.
Ich glaube, das ist etwas, was viele von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt bestätigen können und sagen, ja, geht mir auch so. Aber haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, wir nehmen mal an, dass wir versuchen zu vermeiden, dass wir zur Gruppe der älteren Menschen uns zählen müssen. Und das liegt an insgesamt negativen Altersbildern in der Gesellschaft. Das heißt also, dadurch, dass wir mit dem Älterwerden und dem Altsein besonders negative Dinge, besonders Verluste verbinden, wollen wir zur Gruppe der älteren Menschen nicht zählen. Und dadurch vermeide ich stets, indem ich sage, jemand, der älter ist als ich, erst dann beginnt das Alter, vermeide ich mich selber zu den alten Menschen zugehörig fühlen zu müssen.
Also mein Alter spielt eine wichtige Rolle bei der Frage, wie ich andere einschätze, ab wann ich glaube, dass jemand wirklich alt ist. Gibt es noch andere Faktoren, die die Alterswahrnehmung beeinflussen?
Ja, wir können feststellen, dass zum Beispiel Frauen eher sagen, das Altsein findet oder das Altsein beginnt im Durchschnitt mehr als 2 Jahre später als bei den Männern. Also ganz interessant, dass wir da Geschlechtsunterschiede sehen. Wir sehen aber auch, dass Menschen, die sich einsamer fühlen, solche, die eine schlechtere Gesundheit haben, aber auch solche, die in Ostdeutschland leben, bei denen beginnt das Altsein etwas früher als bei denen, die nicht einsam sind, die gesünder sind oder in Westdeutschland leben.
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Wir haben verschiedene Erklärungen. Also bei den Geschlechtsunterschieden nehmen wir an, dass wir doch eine gewisse Art von doppeltem Standard des Älterwerdens und Altseins haben, dass Frauen eher negativ belegt sind mit dem Thema Alter und deshalb versuchen, noch mehr sozusagen auf Jugendlichkeit zu achten, nicht zu den alten Menschen zu zählen und deshalb das Altsein später beginnen lassen als Männer.
Und bei Ostdeutschen?
Bei Ostdeutschen nehme ich an oder nehmen wir an, dass eine Rolle spielt, dass gerade in den ostdeutschen Bundesländern, dass wir in den letzten Jahren eine stärkere Alterung der Gesellschaft feststellen. Und wenn eine Gesellschaft relativ schnell altert, dann führt das eher oder trägt es dazu bei, dass die Altersbilder in der Gesellschaft negativer werden. Das haben wir auch in einer anderen Studie schon zeigen können. Also die Bevölkerungsalterung prägt unsere Altersbilder mit.
Also die Alterswahrnehmung, durch was sie geprägt wird, eine gemeinsame Studie übrigens der Humboldt-Universität zu Berlin, der Stanford University, der Universität Luxemburg und der Universitätsmedizin Greifswald. Und dort arbeitet die Psychologin und Gerontologin Professor Dr. Susanne Wurm. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Schönes Wochenende.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Kettensägen waren ein Werkzeug in der Geburtshilfe. Sie ist das wichtigste Werkzeug von Holzfällern, die Kettensäge. Aber zum Bäumefällen wurde sie ursprünglich gar nicht erfunden. Das Prinzip der Kettensäge stammt aus der Medizin, genauer gesagt aus der Geburtshilfe. 2 schottische Ärzte erfanden die Kettensäge Ende des 18. Jahrhunderts. Sie setzten die von Hand betriebenen und sehr viel kleineren Maschinen ein, um Knochen im Becken der gebärenden Frau aufzusägen und so den Geburtsvorgang schneller und leichter zu machen. Zum Glück hat sich die Geburtshilfe seitdem weiterentwickelt und seit Erfindung des Kaiserschnitts sind derartige Eingriffe nicht mehr nötig. Die Kettensäge blieb und wurde 100 Jahre später als Werkzeug für die Holzbearbeitung patentiert.
Radio 1. 1.
Nur für Erwachsene.